herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Und heute, ja, ist es eine Mischung aus psychologischen und gesellschaftlichen Themen. Heute geht es um Politik, politische Grundlagen. Und dafür habe ich meine Interviewpartnerin hier. Hallo Katharina, danke, dass du zum zweiten Mal da bist.
Hallo,
du bringst auch die Expertise mit, ne?
Ja, ich habe Politikwissenschaft studiert, das ist allerdings jetzt schon eine Weile her, aber ich denke, wenn es um Grundlagen geht, dann kann ich vielleicht immer noch ganz gut Rede und Antwort stehen.
Ja, ich denke, viele wissen auch nicht, wie unser politisches System überhaupt aufgebaut ist. Also wenn wir jetzt ganz, ganz für doofe anfangen, wie ist es überhaupt aufgebaut? Also ich weiß nur, wie die meisten wahrscheinlich wissen, wir haben Wahlen und wir wählen jemanden, der uns repräsentiert. Und da hört es bei mir eigentlich schon auf.
Ja, ich würde tatsächlich noch einen Schritt zurückgehen bei der Erklärung. Und zwar hattet ihr es vermutlich im Geschichtsunterricht irgendwann in der Mittelstufe mal. Da ging es dann um verschiedene Regierungsformen. Und unser politisches System zeichnet sich durch die Gewaltenteilung aus. Das heißt, wir haben vom Lateinischen her kommen die Namen, die Exekutive, die Legislative, die Judikative. Das heißt also, die Judikative ist das Gerichtssystem. Das ist unabhängig von den beiden anderen. Die Legislative ist die gesetzgebende Gewalt. Das wäre in unserem Fall also auf nationaler Ebene jetzt erstmal der Bundestag. Bei manchen Gesetzen dann der Bundesrat auch noch, aber als erste Kammer und als auch die präsenteste Kammer eben der Bundestag, aber eben auch zum Beispiel ein Stadtparlament oder der Landkreistag oder auf Landesebene die Länderparlamente. Das sind alles diejenigen Organe, die die Gesetze machen. Und dann gibt es die Exekutive, die ausführende Gewalt, und das ist jetzt neuerdings Herr Scholz als Kanzler mit seinem Kabinett, vorher eben Frau Merkel. Und auf Länderebene eben die MinisterpräsidentInnen und dann Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und dazwischen noch Landräte, Landrätinnen und so weiter. Das unterscheidet sich also auch ein bisschen dann je nach Land. Wir verstehen uns als demokratisches System, und ein anderes Land, das sich auch als demokratisches System versteht, hat auch diese Gewaltenteilung. Aber wie dann jede der drei in sich strukturiert ist, kann total anders sein.
Okay.
Zum Beispiel ist Frankreich ein sehr zentralistisches Land. Das heißt, die Zentralregierung in Paris macht den allergrößten Teil der Gesetze. Während es bei uns in Deutschland so ist, dass der Bundestag Gesetze macht, die für das ganze Land gelten, aber die Länderparlamente in bestimmten Bereichen immer noch sehr stark sind. Das beste Beispiel ist immer die Schulpolitik. Ne?
Ja, die Schule. 16 Bundesländer, 16 Gesetze, wo man durcheinander kommt.
Genau. Genau. Und wenn du im einen Land dein Abi machst, dann heißt es im anderen, du hast ja bloß ein NRW-Abi. Sorry, ich hab selbst das NRW-Abi.
Nicht in Bayern?
Genau. Und das ist nämlich immer so der Punkt. Also die Frage, inwieweit ein Schulsystem besser ist als das andere, ist ja jetzt nicht Teil dieses Podcasts, aber ich glaube, dass die Schulpolitik immer so ein gutes Beispiel dafür ist, dass für die Leute sehr greifbar ist, dass es eben diese Unterschiede gibt. Während in vielen anderen Dingen das vielleicht gar nicht so an der Oberfläche schwimmt. Ne?
Ja.
Wir merken es jetzt im Moment wieder, dass die Länderparlamente und auch die Landesregierungen unterschiedlich die aktuelle Corona-Situation handhaben. Auch da merken wir, okay, der Bundestag kann nicht in jedem Fall etwas beschließen, was dann für Gesamtdeutschland so gilt. Und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Und diese Gewaltenteilung ist aber auf jeder Ebene so. Ja? Also auf jeder Ebene gibt es Gerichte, die unabhängig sind von der Gesetzgebung. Und wiederum das Dritte ist eben die ausführende Gewalt. So, und jetzt ging, glaube ich, deine ursprüngliche Frage eher so in Richtung der Gesetzgebung, also wie werden Gesetze gemacht? Da würde ich mich, wenn du damit einverstanden bist, gerne auf die nationale Ebene erstmal beschränken, also auf den Bundestag und nicht so auf die unteren eingehen. Also ein Gesetz wird vom Bundestag beschlossen. Und in Deutschland gibt es auch wieder im Gegensatz zu manchen anderen Ländern oder zum Beispiel auch der europäischen Ebene, in Deutschland gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ein Gesetz eingebracht werden kann. Ein Gesetz kann eingebracht werden von einer Gruppe von Abgeordneten. In den allermeisten Fällen sind diese Gruppen dann die Fraktionen, also Abgeordnete, die zur selben Partei gehören. Wir haben aber jetzt zum Beispiel bei der allgemeinen Impfpflicht auch wieder das Thema, dass es als Gewissensentscheidung verkauft wird oder gelabelt wird und dementsprechend die Anträge fraktionsübergreifend sind, also dass sich Abgeordnete aus verschiedenen Parteien zusammentun. Das hatten wir auch zum Beispiel, als es darum ging, ob der Begriff Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare genutzt werden darf.
Ja.
Das war auch zum Beispiel eine Gewissensabstimmung und dementsprechend überfraktionell.
Ich habe da eine Frage. Was bedeutet
bitte.
Gewissensabstimmung? Also das ist mir noch nicht so ganz klar.
Ja. Das ist auch wirklich schwierig. Also grundsätzlich gilt ja sowieso in Deutschland das freie Mandat. Ja? Das heißt, kein Abgeordneter kann von seiner Fraktion gezwungen werden, irgendwie abzustimmen. Nichtsdestotrotz gibt es so etwas wie Fraktionsdisziplin, was also bedeutet, hey, damit das Ganze funktioniert, ist es schon irgendwie wichtig, dass wir als Fraktion geschlossen für oder gegen einen Antrag stimmen oder uns enthalten. So, das ist der Normalfall. Und dann gibt es Entscheidungen oder Fragen, da gehen die Bruchlinien quer durch die Parteien. Und man sagt dann, dass es nicht möglich ist, eine Entscheidung aufgrund eines Parteiprogramms zu treffen. So, und dass deshalb die Entscheidung praktisch nur vom einzelnen Menschen ausgeht, also von der oder dem Abgeordneten.
Ja, okay.
Das ist aber, es ist nicht, also es gibt keine klare Linie. Ja, es gibt nicht, auf der Seite sind Gewissensentscheidungen und auf der Seite sind alle anderen fraktionsgebundenen Entscheidungen. Das gab es nie und ich glaube, dass es so eine scharfe Trennlinie auch nie geben wird, sondern es ist immer so ein bisschen Auslegungssache. Bei der Ehe für alle war es ja zum Beispiel auch so, Frau Merkel hat in irgendeinem, einer Podiumsdiskussion damals dann gesagt, von wegen, naja, ich kann mir dann auch vorstellen, diese Abstimmung zu öffnen und die Fraktionsdisziplin außen vor zu lassen oder irgendwie sowas. Und alle waren so, hey, jetzt hat sie gesagt, okay, sie wäre einverstanden mit einer Gewissensentscheidung. Und zack, ich glaube, der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause oder sowas hatten sie es dann halt noch sehr schnell umgesetzt. Also das ist wirklich immer ein bisschen schwierig, in welchen Situationen man diese Gewissensentscheidung nutzen will und in anderen nicht. Die neue Bundesregierung wurde zum Beispiel von der Opposition auch sehr dafür kritisiert, dass sie das jetzt als Gewissensentscheidung verkauft, weil die Opposition natürlich sagt, hey, wenn ihr das durchsetzen wollt, dann sorgt gefälligst dafür, dass ihr auch eine eigene Mehrheit habt. Ja, also das ist nicht immer so ganz einfach.
Okay, sehr kompliziert. Also
ja, aber
nochmal kurz für mich. Also Gesetze können von dem Bund gemacht werden, aber auch von den Ländern. Und die Gesetze werden beschlossen in den Parlamenten, also in dem Landestag oder in dem Bundestag. Und dann wird da abgestimmt, so wie ich das verstanden habe. Und dann muss es weiter zur Prüfung gehen.
Ja, es wird schon vorher geprüft. Im
Vorher.
Genau. Ja, also es ist auf Länderebene genauso wie im Bund so, dass es einen Gesetzentwurf gibt. Also wenn es einen Gesetzentwurf gibt, dann wird dieser dann im Parlament besprochen. Ich will noch einmal zurück. Also wir haben jetzt vorher gesagt, Gesetzentwürfe werden gemacht entweder von einer Fraktion, die diesen Gesetzentwurf einbringt, oder eben von einer Abgeordnetengruppe, wenn es eine fraktionslose Entscheidung ist. Oder, und das ist wiederum anders als in anderen Ländern, es darf auch die Bundesregierung Gesetzentwürfe einreichen. Und das passiert heutzutage relativ häufig. Das heißt also, diese Gesetzentwürfe werden dann in den Fachministerien ausgearbeitet und kommen dann als Gesetzentwurf der Bundesregierung ins Parlament und werden ab da aber genauso behandelt wie Gesetzentwurf der Fraktion bla. Genau, das ist aber wichtig zu wissen, weil es manchmal in den Medien heißt, von wegen, das Familienministerium hat den Gesetzentwurf erarbeitet. Ja? Und das dürfen die. Die dürfen den erarbeiten. Und dann dürfen die den dem Parlament vorstellen. Aber die dürfen den nicht selber in Kraft setzen. Die dürfen den ausarbeiten, aber die Entscheidung darüber, ob da aus diesem Entwurf ein Gesetz wird, trifft der Bundestag ganz alleine, beziehungsweise in manchen Entscheidungen mit den Ländern zusammen, wenn es ein zustimmungspflichtiges Gesetz ist, bei dem der Bundesrat dann mit.
Das heißt, ich als Bürger habe eigentlich gar kein Mitspracherecht mehr und muss darauf vertrauen, dass den ich gewählt habe, in meinem Sinne entscheidet, oder?
Ja und nein. Also ja, grundsätzlich sind wir eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, die direkten Anteile in unserem System sind sehr gering gehalten, ja. Also viele Leute kennen ja das Beispiel aus der Schweiz, ne, wo es regelmäßig Abstimmungen zu Sachfragen gibt. Sowas haben wir in Deutschland auf nationaler Ebene nicht. Es gibt ja so Bürgerentscheide auf Landesebene und sowas. Das gibt es auf Bundesebene nicht. Es gibt natürlich den Petitionsausschuss. Da kann jede Person eine Petition einreichen. Und der Petitionsausschuss beschäftigt sich mit denjenigen Petitionen, die ein gewisses Volumen an Unterschriften haben. Früher musste man dafür physisch unterschreiben. Heutzutage gibt es das Petitionsportal. Das kannst du bestimmt in den Shownotes verlinken.
Ja,
das
ich.
Ist ganz spannend, welche Arten von Petitionen es da alles so gibt. Man muss natürlich ein paar formale Kriterien einhalten, aber das ist wirklich sehr, sehr low level. Also ich sag mal, wer in der Lage ist, diesen Podcast zu hören, ist auch in der Lage, eine Petition zu unterstützen oder sogar zu starten. Das ist auf jeden Fall so.
Aber ich bekomme irgendwie das Gefühl, dass Petition ist mal nett. Also das wird irgendwie so ein bisschen wahrgenommen, aber mehr als wahrgenommen wird das nicht, nach meinem Gefühl. Also kann man mit Petition überhaupt irgendwas bewirken oder rankommen an die Politiker, die entscheiden, oder?
Also man muss natürlich zum einen unterscheiden, es gibt heutzutage ja viele Online-Petitionsportale. Die sind nicht verpflichtend für die Parlamentarier. Also da kann man zwar Stimmen sammeln und man kann sich formieren und man kann Projekte, also Aktionen planen und so. Und in manchen dieser Portalen werden dann die Unterschriften, wenn sie ein bestimmtes Volumen haben, auch irgendwie in eine Petition eingespeist, die dann im Bundestag ist. Aber das ist alles erstmal nicht bindend, während die Petitionen, die im Bundestag direkt eingereicht werden, dann im Petitionsausschuss behandelt werden. Und der Petitionsausschuss ist wie alle Ausschüsse, wir haben über Ausschüsse noch nicht gesprochen, aber trotzdem, paritätisch besetzt in den gleichen Prozenten ungefähr wie eben auch das Parlament als Großes, als Gesamtparlament. Also im Moment hätten eben die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP dort eine Mehrheit im Vergleich zu den anderen. Und diese Petition, also es wird, ist, Entschuldigung, nochmal. Der Petent, die Petentin wird eingeladen, bringt das Anliegen nochmal vor dem Petitionsausschuss, also wirklich physisch dort als Person mit diesen Leuten in einem Raum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt in den letzten anderthalb Jahren war, ob die das digitalisiert haben oder nicht.
Ja.
Aber davor war es wirklich, die Leute saßen in dem Raum drin. Sie erklären, warum sie diese Petition gestartet haben, was sie damit verbinden wollen. Und dann muss der Petitionsausschuss dazu Stellung nehmen. Das heißt also, selbst wenn sie sagen, okay, vielen Dank, dass du da warst, aber wir werden das nicht umsetzen, müssen sie das begründen und auch verschriftlichen. Und es ist schon so, dass auch immer mal wieder Petitionen aufgenommen werden.
Tatsächlich.
In der letzten Wahlperiode ging es unter anderem darum, dass auch, ich glaube, Aufsichtsratsmitglieder, es ging um Aufsichtsratsmitglieder, um Frauen, die dann ein Baby bekommen und für die galt vorher der Mutterschutz nicht. Genauso wie für Selbstständige, das ja auch immer schwierig ist.
Ja, ja.
So, und da wurde in der letzten Gesetzesänderung, in der dann unter anderem auch die Schutzfristen für Frühcheneltern und sowas erweitert wurden, da ist das mit auch aufgenommen worden. Und das geht zurück auf eine Frau, die selber davon betroffen war und sich wirklich ganz stark dafür gemacht hat, dass das mit reinkommt. Hm. Und dann natürlich auch, ein böses Wort, Lobbying dafür betrieben hat. Ja?
Was heißt Lobby?
Bedeutet,
genau.
Lobbying bedeutet ja letztendlich nur, dass du für deine Interessen eintrittst. Und wir denken bei Lobbyverbänden
ja,
immer an
so
die
eine
Bösen,
große Firma,
ja?
Ja, Geld,
Ja,
Geld,
genau.
Firmen.
Und dann auch erst recht so Lobbying für Rüstungsunternehmen oder so.
Ja.
Also so richtig
Pharma.
Genau. Aber letztendlich, jeder Verein, der irgendwie sich politisch engagiert, betreibt in diesem Sinne Lobbying. Lobbying ist einfach nur ein Wort für Interessensvertretung. Das
Woher
Problem
kommt das Wort?
Ist,
Entschuldigung.
kann ich dir nicht sagen. Ich müsste es nachgucken. Aber vielleicht kriegen wir es raus und können irgendeinen guten Wikipedia-Artikel dazu auch noch verlinken.
Oh ja, yeah. Verlinken wir nochmal. Ja, weil das ist auch interessant, woher ich immer diese Wörter, diese Ursprünge haben, um das näher zu verstehen. Also wenn ich irgendwas vertrete, jeder Verein, bin ich sozusagen Lobbyist. Wenn ich an den gewissen Schaltstellen stehe und mich für diese Vereine dann einsetze, dann bin ich schon ein Lobbyist.
Genau, also im Wortsinn ja. Das Ding ist halt nur, dass wir natürlich keine Gleichheit der Voraussetzungen haben. Also wir haben keine Chancengleichheit in dem Sinne. Ne? Es gibt Lobbyverbände, die haben Leute, die nichts anderes tun den ganzen Tag, als die richtigen Menschen anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin Verband für, okay, ich habe hier gerade so ein Armband liegen, also für diesen Verkauf von diesen Armbändern. Und ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als den richtigen Leuten diese Armbänder um den Arm zu stecken. Ja? Das ist natürlich, also sowas gibt es. Das sind dann eben auch die wir so kennen. Große Agrarverbände, Pharmaverbände, Automobilverbände, ja, die kennen wir alle. Und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten als Menschen, die mit ihren Interessen relativ alleine sind, beziehungsweise sich vielleicht auch engagieren, aber das zum Beispiel alles ehrenamtlich machen. Die nicht die Kohle im Hintergrund haben, um Menschen Vollzeit zu engagieren, die den ganzen Arbeitstag nichts anderes tun.
Deswegen ist es schwierig mit manchen Petitionen, ne? Wenn ich keine Leute habe, die sich da Vollzeit quasi dafür engagieren und die richtigen Leute dann anschreiben, dann kann meine Petition unter anderem untergehen, wenn ich das nebenberuflich mache, oder?
Genau. Da sind heutzutage die Chancen besser als noch vor 20, 30 Jahren, weil wir über Social Media, über private E-Mail-Kontakte und sowas auch als Privatpersonen wesentlich eher in der Lage sind, Aufmerksamkeit zu erregen. Aber das ist natürlich nach wie vor so, dass wir da in diesem Einflussbereich unterschiedliche Möglichkeiten haben. Und das ist auch ein Problem. Und dafür gibt es auch, glaube ich, keine One-Fits-All, einmal mit dem Fingerschnippen Lösung.
Nein, nein. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich ohnmächtig, so nach dem Motto, ja, egal was ich wähle, es wird ja sowieso nicht besser und deswegen gehen viele auch nicht mehr wählen. Und ja, und du hast ja auch gesagt, der direkte Einfluss von uns ist nicht so groß.
Ja. Ja. Die Frage ist immer, ist das gut oder schlecht? Also, ich werde vermutlich
Welche
gerade
Vor- und
mental
Nachteile hat es denn?
Wenn wir mal ausgehen vom System in der Bundesrepublik, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat, da ging es bei der Aufstellung des politischen Systems schon darum, so starke Kontrollmechanismen einzubauen, dass sichergestellt wird, dass ein wiedererstarktes Deutschland nicht wieder in ein faschistisches System abrutscht. Das war den Besatzungsmächten ja auch extrem wichtig. Ja? Mhm. Und das führte zum einen eben zu dieser wirklich relativ starken Föderalisierung, also der Macht auch noch in den einzelnen Bundesländern und eben nicht nur einem zentralen Parlament. Das führt aber auch dazu, dass wir viel weniger direkt wählen dürfen als andere Leute. Also ich meine, in vielen anderen Staaten wird eben der Präsident ja direkt gewählt. Mhm. In den USA natürlich, das kriegen wir alle immer mit. In Frankreich auch. Und in Finnland übrigens auch. Die anderen europäischen Länder haben das nicht so, aber es gibt Länder, in denen das so ist, ja. Und da ist dann immer die Frage, okay, warum wir nicht? Ja, also ich meine, wir könnten doch auch einen Kanzler direkt wählen oder eine Kanzlerin. Wir dürfen doch nicht mal das ja sehr repräsentative Amt vom Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin selbst wählen, wo da geht ja überhaupt keine Gefahr mehr von aus, von diesen Menschen. Und trotzdem dürfen wir nicht selber wählen oder sie. Ja. Das ist gewollt so gewesen. Das ist gewollt, weil man einfach gesagt hat, es ist sinnvoller, dass wir eine Stufe dazwischen schalten, dass die Leute praktisch die Partei wählen oder den Direktkandidaten wählen und dann diese Menschen die politischen Entscheidungen treffen. Mhm. Der Vorteil daran ist, glaube ich, klar. Es ist wesentlich schwerer für einzelne, sehr extreme Menschen, sich durchzusetzen, mhm. weil selbst wenn deren, also wenn die als Person sehr stark sind, müssten sie trotzdem eine Partei haben, die immerhin so stark ist, dass sie dann wiederum Einfluss haben in den Parlamenten. Mhm. Das ist also ein definitiver Vorteil. Der Nachteil ist eben eine gewisse Ferne und auch eine gewisse Mentalität von, naja, jetzt bin ich im Parlament und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will, egal wer mich eigentlich gewählt hat und was die eigentlich wollen.
So kommt es einem immer vor, finde ich.
Ja, das ist auch, also, es ist wie bei allem im Leben. Mhm. Es gibt Menschen, die machen Sachen auf eine sinnvolle Art und Weise und es gibt Menschen, die machen Sachen auf eine nicht sinnvolle Art und Weise. Das ist bei Sportlern so, das ist bei Politikern so, das ist auch bei Unternehmensberatungen so. Die Frage ist halt immer, wenn ich diese Macht einmal habe, korrumpiert sie mich oder korrumpiert sie mich nicht? Mhm. Ja, und da gibt es solche und solche. Es gibt Schutzmechanismen dagegen. Der eine Schutzmechanismus ist natürlich die Presse, die ja manchmal auch als vierte Gewalt bezeichnet wird. Ne? Mhm. Wenn jemand im Wahlkampf behauptet hat, ich setze mich dafür ein, dass diese Autobahn gebaut wird, oder dieser Autobahnabschnitt oder wie auch immer. Ja. Und dann, sobald er im Parlament sitzt, sagt, nee, wir machen da ein Naturschutzgebiet draus, dann wird die Presse vermutlich darüber berichten. Und das führt dazu, dass die Person sich rechtfertigen muss.
Ah ja.
Also die Presse ist in dem Zusammenhang extrem wichtig.
Aber die Presse ist doch meistens auch sehr politisch verankert, so wie man das so mitbekommt, oder? Die haben meistens irgendwie eine Richtung, die sie auch verfolgen. Das finde ich dann schwierig, dass die Presse dann unabhängig berichtet. Die ist dann auch sehr parteiisch, oder?
Die Presselandschaft ist in Deutschland sehr divers und die Presselandschaft ist auch nicht staatlich organisiert. Das heißt also, wenn ein Zeitungsunternehmen, wenn ein Vorstand sich entscheidet, hey, wir sind hier eine Zeitung, die ein sozialistisches Weltbild vertritt und alles, was wir berichten, färben wir in diesem sozialistischen Weltbild, dann ist das okay. Dann ist das die Entscheidung der Zeitung und dann passt das.
Ja.
Genauso, wenn eine Zeitung entscheidet, wir wollen ein Weltbild aus den 50er Jahren vertreten und färben alles, was wir an Nachrichten bringen, in diesem Bild, dann ist das genauso okay.
Ja.
Wir als Bürgerinnen und Bürger haben in dem Moment die Verpflichtung zu sagen, mir ist das bewusst und ich wähle, welche Zeitung ich lese.
Ah, da hakt es. Ich glaube, vielen ist es nicht bewusst.
Richtig. Also Es gibt total viele unterschiedliche Zeitungen und es gibt natürlich noch mehr neue Online-Portale und so weiter. Mhm. Und das Ding ist, niemand ist neutral. Also ich meine, allein die Tatsache, ob ich entscheide, dieses Thema in eine Zeitung, in eine Ausgabe aufzunehmen oder es nicht aufzunehmen, ist ja schon eine Wertung des Ganzen.
Mhm. Ne?
Deshalb, keine Zeitung ist neutral und ich glaube, das ist auch kein Anspruch, den wir haben sollten, sondern wir sollten den Anspruch haben, die Zeitungsmacher entscheiden selber, wie sie das formulieren, ob sie was aufnehmen oder nicht und der Staat hält die Finger raus. Der einzige Moment, in dem der Staat zugreift, ist in dem Moment, in dem Gesetze verletzt werden, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte. Ja, also wenn jetzt eine Zeitung über dich schreiben würde, dass du, weiß ich nicht, volksverhetzende, rechtspopulistische Dinge auf deinem Blog hier verbreiten würdest, auf deinem Podcast verbreiten würdest, dann werden deine Persönlichkeitsrechte dadurch verletzt. Und dann könntest du natürlich die Zeitung verklagen auf Unterlassung, auf Richtigstellung. Also diese Art von Kontrolle ist natürlich schon durch den Staat da. Aber prinzipiell, ob der Staat jetzt, nein, ob die Zeitung sich dafür entscheidet, über dich zu berichten oder nicht, ist allein der Zeitung überlassen. Und so gilt das auch
Verstehe ich.
für Fernsehnachrichten.
Aber zurück
Manchmal
nochmal
heißt es immer, ja, mach.
zurück zu neuen Schutzmechanismen. Ich finde das kein ausreichendes Schutzmechanismus, wenn nur die Pressearbeit als Schutzmechanismus dient, ob jetzt ein Politiker Mist macht oder nicht, also ob er sich an sein Wahlversprechen hält oder nicht. Das finde ich nicht ausreichend. Also nach meinem Empfinden gibt es noch andere Schutzmechanismen.
Ja, die gibt es. Wenn es darum geht, von gewissen Lobbygruppen korrumpiert zu werden, ist ein Schutzmechanismus in der Tat die Bezahlung. Also wer im Bundestag sitzt, bekommt dafür Geld und ist dementsprechend finanziell abgesichert und braucht kein Geld von irgendwelchen Firmen, Verbänden oder was auch immer. Das ist in Deutschland relativ moderat, also die Leute verdienen gut, keine Frage. Aber mit Politik wird man nicht Millionär. Also das zumindest nicht als normaler Parlamentarier. In Brasilien zum Beispiel ist das ganz anders. Die brasilianischen Abgeordneten verdienen ein Vielfaches. Und zwar deshalb, damit sie so im Geld schwimmen, dass ihnen die ganzen Lobbyverbände am Hintern vorbeigehen können.
Ah, verstehe.
Ja, also es geht nicht darum, dass die Leute so viel mehr leisten würden als deutsche Abgeordnete. Also ich meine, das mag im Einzelfall stimmen, aber jetzt so nicht als große Statistik. Aber es geht einfach darum, dass die Menschen, je mehr sie natürlich selber Geld bekommen für ihre politische Arbeit, ohne dass sie bestimmte Gesetzesvorhaben unterstützen oder nicht, dann werden sie unabhängiger davon, dass andere Leute ihnen was in die Tasche stecken. Ne? Also das ist auch eine Art Schutzmechanismus. Und dann ja, sind die Wahlen an sich natürlich auch eine Art Schutzmechanismus. Ne? Wenn du deine Arbeit nicht vernünftig machst, fliegst du beim nächsten Mal halt raus. Zumindest ist das so gedacht.
Ja, aber es dauert immer so eine Weile, bis die
Ja,
nächste
das
Wahl
dauert eine Weile.
ansteht.
Das dauert eine Weile, ja.
Also ich erlebe das
Und
auf lokaler Ebene. Da gibt es einen
ja.
Bürgermeister, der absolut nicht gewollt wird und der ganz viele Fehlentscheidungen trifft. Das darf ich einfach hier sagen, weil es auch in der Presse auch schon verbreitet ist,
Na klar.
falls jemand weiß, wo ich wohne. Und der macht sehr viele, Versprechungen rückgängig und will auch ganz viele Naturschutzgebiete bebauen lassen, wo ganz viele Bürgerinitiativen sich gebildet haben, um dagegen anzugehen. Aber man kriegt ihn sehr schwer von seinem Stuhl, weil der hockt noch für 3, 4 Jahre auf diesem Stuhl. Und ja, die Wiederwahl, ja gut, er wird nicht wiedergewählt, aber trotzdem hat er noch 3 Jahre.
Ja, das ist ein Problem. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht zu lösen. Und da ist der Schutzmechanismus dann auch wirklich am Ende. Die Frage ist, ob es im Durchschnitt besser wäre, wenn wir, ich sag mal, jedes Jahr wählen würden oder alle 6 Monate. Denn das führt natürlich dazu, dass langfristige Projekte nicht mehr angegangen werden,
Verstehe.
weil die Leute immer nur von Wahl zu Wahl denken. Weißt du, es wird ja zum Beispiel den großen Unternehmen wird ja auch vorgeworfen, sie würden nur von Quartalszahl zu Quartalszahl denken, weil halt so viel von diesen Quartalszahlen abhängt. Und wenn wir die Legislaturzeiten verkürzen, und gerade auf kommunaler Ebene sind sie ja relativ lang, dann ist eben die Frage, okay, trauen die Leute sich dann noch langfristige Projekte umzusetzen? Oder denken sie nur noch von Wahl zu Wahl? Das ist ein
Verstehe.
zweischneidiges
Ach, schwierig,
Schwert.
schwierig.
Ja, ist es. Aber Politik ist auch nicht dafür da, um einfach zu sein. Ich darf mal
Nein,
an
nein,
dieser Stelle
nein.
Churchill zitieren, der ja sagte, auch die Demokratie sei nicht die perfekte Regierungsform. Im Gegenteil, es ist
Habe
eine
ich
der
schon gehört,
schlechtesten,
ja.
aber alle anderen seien halt noch schlechter. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns wirklich klar machen müssen. Die Demokratie ist kein System, was man einmal aufsetzt und dann was für immer automatisch so weiter funktioniert und alle sind glücklich. Es braucht Anpassungen, es braucht auch Überarbeitungen, es braucht auch, also zum einen an den technischen Fortschritt natürlich, aber zum anderen auch an wechselnde Gegebenheiten in der Bevölkerung, an das Verständnis von Politik, da muss man natürlich was tun. Aber ganz ehrlich, in der Schweiz haben die meisten Volksbefragungen nicht 50% Wahlbeteiligung.
Nicht?
Die
Ach, ich
Leute,
dachte,
nein,
ach.
Nein.
Ja,
Die
da jetzt bin
Leute,
ich überrascht.
ja, die Leute sind dann einfach nicht interessiert. Und ich glaube, dass das sich in Deutschland genauso bewahrheiten würde.
Vielleicht am
Denn,
Anfang nicht, aber vielleicht dann im Laufe der Zeit. Also ich denke, wenn es
ja,
ganz
und
neu ist, werden, glaube ich, sich viele beteiligen oder mehr als der Durchschnitt. Aber ich glaube, wenn die Jahre ins Land ziehen und als selbstverständlich wahrgenommen wird, denke ich, geht es eher zurück. Wo ich mich auch
richtig.
frage und auch eine Abonnentin von mir, welche Veränderung braucht denn unser System, um wieder ja, mehr demokratischer zu werden? Weil wir haben alle irgendwie das Gefühl, dass, wie du sagst, dass wir wieder eine Anpassung brauchen, um wieder
Ja.
dieses demokratische Verständnis zu leben, was wir eigentlich leben möchten.
Ja, also es gibt da verschiedene Ideen. Das eine ist, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, die Verkürzung der Perioden. Es gibt auch ganz radikale Ideen, wie zum Beispiel ein Lossystem, wie das in der Antike es zwischendurch gab. Das heißt also, man wird nicht Berufspolitiker, sondern du wirst ausgelost. Du wirst ausgelost und bist dann Politiker für einen sehr kurzen Zeitraum, der so kurz ist, dass du in dieser Zeit dich nicht weiterentwickelst in deiner Persönlichkeit. Im Guten oder im Schlechten. Ja? Das heißt also, das ist ja genau das, was es vorhin hieß. Viele starten mit viel Ambition und wollen das Beste für die Gesellschaft. Und irgendwann ist man halt Berufspolitiker und geht zu dem Empfang und zu dem Empfang. Also es ist natürlich ein Klischee, aber dieses Klischee hat ja irgendwo seinen Ursprung, nicht wahr? Insofern muss es Menschen geben, die das so tun. Und das wird vermieden, indem man halt sagt, okay, du bist nur für so kurze Zeit Politiker, dass du diese Politiker-Attitüde überhaupt nicht bekommen kannst. Und ob das dann eine Woche ist oder 2 Wochen, da gibt es verschiedene Modelle mit verschiedenen Ideen und verschiedenen sehr konkreten Ausfertigungen. Aber die Idee dahinter ist, wenn wir aus der gesamten Bevölkerung eine Zahl von Leuten ziehen, die muss dann halt so hoch sein, dass man statistisch gesehen irgendwie repräsentativ einen Mittelwert rauskriegt, ja? Und diese Menschen sind für einen sehr kurzen Zeitraum Politiker und Politikerin. Dann werden diese Menschen sich mit den Sachthemen beschäftigen. Es wird eine Lösung erarbeitet und dann sind die danach wieder weg vom Fenster.
Ja.
Und dann kommt der nächste Durchschnitt aus den Losverfahren. So, und für diese Zeit würde man zumindest in den meisten Modellen dann auch irgendwie bezahlt, freigestellt vom Beruf, sodass man also Zeit hat, sich in die Sachen einzuarbeiten und sowas. Das ist eine Möglichkeit, ja, wirklich dieses Losverfahren. Ich weiß nicht, inwieweit die Zuhörerinnen und Zuhörer deines Podcasts den Durchschnitt der Bevölkerung abbilden, aber du kannst
Keine
ja mal,
Ahnung. Ich kann mal
kannst
eine
du mal
Umfrage
fragen,
starten.
wie viele Leute sowas für sich persönlich dann gut fänden, wenn sie ausgelost würden und sich dann mit Themen beschäftigen müssen, von denen sie keinerlei Ahnung haben, wo sie wiederum ja eigentlich nur auf Expertenwissen zugreifen können, weil ich meine ganz ehrlich, europäische Finanzpolitik, wer da nicht drinne steckt, versteht es nicht. Und
Nein,
das ist
nein,
einfach
nein.
so, ja?
Ja, und dann muss ich mich auf die Experten verlassen, dann muss ich mich darauf verlassen, dass die mich auch gut beraten und
Genau.
nicht wieder in dem Sinne von XY oder auch ganz
Genau.
andere böse Sachen im Sinn haben und mich
Richtig.
dahingehend beraten und nicht einfach naiv
Ja.
dem glaube, weil ich ja einfach nur ein begrenztes Wissen habe und einfach darauf vertrauen muss, was der Experte dann sagt. Aber das hat man
Genau.
teilweise heute doch auch schon, oder? Dass man zu
Ja.
sehr auf Expertenmeinungen zählt und eigentlich nicht weiß, was noch dahinter steckt und sich nicht darum kümmert, weil man A, vielleicht keine Zeit hat, B, vielleicht kein Interesse.
Genau, also das zählt ja für uns im Privatleben schon, ja. Ich weiß nicht, dein Kind ist, glaube ich, noch dafür zu klein, aber alleine schon, wenn es irgendwann um die Schulwahl geht, ist so, wow, was tue ich hier? Aber klar, auch bei jedem Autokauf und bei jeder Entscheidung, ob wir das essen oder das essen, müssten wir eigentlich Ernährungswissenschaft studiert haben. Und ne, also das betrifft uns im Privatleben total so. Und im Politischen ist das eben genauso. In den Fraktionen ist es deshalb so, dass die meisten Leute sich über den Zeitraum einer Wahlperiode oder wenn sie dann halt weitermachen, auch über mehrere Wahlperioden einem Thema verschreiben und da wirklich tief drin sind in der Materie. Und bei allen anderen Entscheidungen, die im Parlament gefällt werden, mit der Fraktion stimmen. Das klingt im ersten Moment immer so nach, okay, du hast dich ja gar nicht eingearbeitet, aber ganz ehrlich, man kann nicht für
Geht
alles
nicht.
Experte
Nein,
sein.
es geht nicht. Man
Und
kann
wir
nicht
müssen
alles
uns dann
wissen.
entscheiden,
Ja.
wollen wir eine Oberflächlichkeit, die aber auch zu falschen Entscheidungen führen kann oder zu kurzsichtigen Entscheidungen, oder wollen wir, dass die Leute sich spezialisieren und sind bereit, dafür in Kauf zu nehmen, dass sie bei den anderen Abstimmungen einfach nur so stimmen, wie die Fraktion, also wie die Fachgruppe der Fraktion es vorgeschlagen hat.
Da habe ich jetzt einige Leute im Ohr, die sagen, wenn ich manche Entscheidung von manchen Politikern kritisiere, ja, wie hättest du es besser gemacht? Die können es ja nicht besser machen, ne? Die können ja auch nicht alles wissen. Ja, aber ich finde, so ein bisschen Menschenverstand bei manchen Entscheidungen darf ja auch mit reinspielen. Und zumindest kann ich mich oberflächlich in manchen Themen reinarbeiten, meiner Meinung nach, wenn es wirklich extrem relevant ist, oder? Oder zumindest beraten lassen, bevor diese Entscheidung getroffen wird. Oder habe ich eine naive Vorstellung von Politik?
Nee, du hast schon vollkommen recht. Im Idealfall ist das so. Ich glaube, dass wirklich der Großteil der Menschen, die in Deutschland Politik machen, diesen Anspruch auch haben. Ob sie ihm dann immer gerecht werden, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube, dass diese Menschen schon diesen Anspruch haben. Also wer in Deutschland Politik macht, und ich sehe das wirklich über alle Parteien hinweg, die im Bundestag gerade vertreten sind. Ich glaube, dass die Leute das machen, weil sie davon überzeugt sind, dass das, woran sie glauben, wichtig ist für diese Gesellschaft. Auch wenn ich natürlich nicht persönlich mit all diesen Menschen einer Meinung bin, inhaltlich. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass das so ist. Und der Anspruch, sich einzuarbeiten, sollte da sein. Und ich empfinde das so, dass dieser Anspruch bei den Menschen, da ist aber auch nicht einfach, es ist dem gerecht zu werden, weil du eben als Abgeordneter wirklich von sehr vielen verschiedenen Seiten auch angesprochen wirst. Und wenn es dann ein Thema ist, was in deine Expertise fällt, dann ist es wichtig, aus meiner Sicht, diese verschiedenen Aspekte auch wahrzunehmen und aufzunehmen. Aber letztendlich die persönliche Entscheidung bleibt eine persönliche Entscheidung. Und das ist auch wirklich ganz wichtig. Dieses freie Mandat ist nach wie vor da. Und wenn jemand sich entscheidet, genau so abzustimmen, dann kann man ihn dafür rechtlich nicht zur Verantwortung ziehen. Ja. Also es ist wirklich
Ja,
schwierig.
das ist auch schwierig. Kurz zu den Abgeordneten. Also,
Ja.
ich habe kein Bild, wie der Arbeitsalltag eines Abgeordneten aussieht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erhellen, weil
Ja,
manchmal hat
klar.
man das Gefühl, die sind wirklich nur irgendwo präsent ab und zu und ab und zu sitzen sie mal im Parlament, aber meistens auch nicht. Also, ich habe noch Bilder, wenn ich mal Phoenix eingeschaltet habe, wie viele Plätze nicht besetzt waren und vielleicht nur ein, zwei Männlein da saß, wo ich mir denke, okay, was machen die denn gerade? Also, arbeiten die nicht? Müssten die dann nicht eigentlich im Parlament sitzen? Weiß ich habe keine Vorstellung davon, wie so ein
Ja.
Alltag von so einem Abgeordneten aussieht.
Also, wir bleiben wieder bei der Bundesebene. Da ist es also so, dass die Leute, ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, ein Gehalt bekommen oder das heißt nicht Gehalt, aber trotzdem, sie bekommen Geld und machen das dementsprechend Vollzeit. Es gibt ein paar Abgeordnete, die haben sogenannte Nebentätigkeiten. Ganz häufig ist das bei Juristen der Fall, die nebenbei irgendwie noch ihre Kanzlei weitermachen. Da ist dann immer die Frage, wie viel Zeit sie da wirklich reinstecken. Also ich meine, als Geschäftsführer einer Kanzlei kannst du natürlich auch alles so auslagern, dass du einmal im Jahr den
Ja,
Bericht
klar.
absegnest und zur Weihnachtsfeier kommst und das war's. Also das jetzt mal außen vor.
Ja.
Wir gehen davon aus, die Leute arbeiten im Bundestag Vollzeit, ja?
Ja.
Vollzeit heißt in dem Fall auch bei 40 Stunden ist nicht Schluss. Also die meisten Abgeordneten schieben wesentlich mehr. Es ist dann so, dass im Bundestag es Sitzungswochen gibt und sitzungsfreie Wochen gibt. In den Sitzungswochen tagt also das Parlament, in den sitzungsfreien Wochen tagt es nicht. Das heißt nicht, dass die Abgeordneten da Urlaub machen, sondern die sind dann in ihren Wahlkreisen. Ja, die sind dann vor Ort und machen dort Wahlkreisarbeit. Wahlkreisarbeit bedeutet Bürgersprechstunde. Die ist natürlich jetzt im letzten Jahr häufig digital gewesen, aber trotzdem prinzipiell fast alle Abgeordneten haben sowas wie eine Bürgersprechstunde. Manchmal regelmäßig, jeden freien Dienstag um 17 Uhr, manche auch eher nach Bedarf. Dann man ruft vorher an und fragt, hey, wann hat er Zeit? Und dann geht das. Vor-Ort-Termine bei lokalen Firmen, bei lokalen Vereinigungen, in irgendwelchen Schulen, wenn es eine Unistadt ist, da oder mit Kirchen, mit Verbänden. Dinge, also um Einblicke zu gewinnen in das, was vor Ort wirklich abgeht. Ja.
Ja.
Genau, das sind so die Hauptdinge in den sitzungsfreien Wochen. Vielfach auch am Wochenende, obwohl es mittlerweile eine Initiative gibt, die sagt, am Wochenende sollten PolitikerInnen vielleicht doch Familienmenschen sein, aber das ist bisher nur ein sehr kleiner Teil, die das wirklich umsetzen.
Ach, tatsächlich. Dann nehmen die dann irgendwelchen Papierkram mit am Wochenende, oder?
Ja, oder gehen zu Veranstaltungen nach dem Motto, hey, der örtliche Sportverein hat mich eingeladen zum Jahressportfest und da tauche ich auf. Ja?
Das heißt, mein Kreisverbandsvorsitzenden kann ich noch eher erreichen als den Bundeskanzler. Den kann ich noch durch eine Bürgersprechstunde theoretisch als normaler Bürger mit meinen normalen Anliegen erreichen, damit
ja,
er das weiterträgt.
Ja, vor allem dann, wenn es um Dinge geht, die dich lokal auch betreffen. Allerdings muss man aufpassen, nicht immer ist die Person, die den Kreisvorsitz innehat, auch diejenige, die im Bundestag sitzt. Ja, also in manchen Fällen gibt es jemand anders, der im Bundestag sitzt für diesen Wahlkreis, als die Person, die vor Ort die Partei führt. Das muss nicht immer Hand in Hand gehen. Weil die Partei, also der Kreisvorsitz ist ja ein Parteiamt und der Bundestag ist ja ein Parlamentsamt. Also bei manchen Fällen ist das so, aber das ist lange nicht immer so. Genau, so und in den Sitzungswochen, um nochmal auf den Zeitplan zurückzukommen, in den Sitzungswochen ist es also so, die Abgeordneten reisen meistens sonntagsabends oder montagsmorgens an. Dann haben sie an dem Montag meistens fraktionsinterne Besprechungen. Das können zum Beispiel Sitzungen der Landesgruppen sein. Also alle Abgeordneten, die aus dem gleichen Land, aus dem gleichen Bundesland kommen, einer Partei, treffen sich. Oder irgendwelche anderen Arbeitsgemeinschaften, denen sie angehören. An dem Dienstag sind meistens die Fraktionssitzungen unter anderem. Das heißt, da wird dann innerhalb jeder Fraktion geklärt, okay, was steht diese Woche auf dem Plan, welche Beiträge gibt es im Parlament und wer spricht von uns zu diesem Tagesordnungspunkt. Denn nicht jeder Abgeordnete spricht ja zu jedem Tagesordnungspunkt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. genau, das heißt also, diese Art von Entscheidungen trifft dann werden innerhalb dieser Fraktionssitzung getroffen, die dann am Dienstag ist. Und an dem Mittwoch ist Ausschusstag. Das heißt, an dem Mittwoch tagen die einzelnen Fachausschüsse. Die meisten Abgeordneten sind in ein bis zwei Ausschüssen vertreten. Es gibt welche, die sind in keinem Ausschuss vertreten, weil sie eine hohe Position innerhalb der Fraktion haben und damit so viel Organisationsaufwand, dass sie nicht auch noch inhaltliche Arbeit leisten können. Das sind meistens die parlamentarischen Geschäftsführer und so. Aber als normaler Abgeordneter bist du in einem Ausschuss, der sich eben thematisch mit denjenigen Gesetzesvorlagen beschäftigt, die da reingehören. Es gibt immer einen federführenden Ausschuss und dann gibt es noch mitberatende Ausschüsse. Ja? Weil manchmal ist es ja so, dass ein Gesetz mehrere Themen abgreift. Und dann gibt es einen federführenden und der Rest berät halt mit. Diese Ausschüsse sind eigentlich die Orte, an denen die Entscheidungen schon gefällt werden. Also die Ausschüsse machen zum einen, laden externe Experten ein, wenn sie das möchten, und hören an, was da an Meinungen ist, laden auch eventuell, das böse Wort, Lobbyleute ein, Lobbyisten ein, also Interessensvertretungen ein.
Ja.
Jede Fraktion hat dann auch Anspruch, also praktisch Leute von außen vorzuschlagen, die gehört werden. Das sind also nicht nur dann Leute, die die Regierung unterstützen, sondern auch die Leute, die die Oppositionsmeinung unterstützen. Und dann werden dort praktisch in diesen Ausschusssitzungen die Argumente ausgetauscht und dann auch schon mal abgestimmt. Das heißt also, der Ausschuss stimmt schon mal über einen Gesetzentwurf ab. Das hat keine rechtliche Relevanz, aber das ist halt wichtig, um zu sehen, wie im Parlament nachher die Abstimmung vermutlich ausgehen wird. Denn die Ausschüsse sind ja immer genau so aufgeteilt auf die einzelnen Parteien, wie es auch im Gesamtparlament ist. Das heißt
so.
Also, wenn jetzt...
Muss
genau,
das so sein?
Wenn jetzt, ja. Ja. Wenn jetzt also ein Ausschuss... also der Ausschussvorsitz ist nicht immer bei der Regierungsfraktion, weil es da so eine Liste gibt, jeder darf sich einen ziehen und so. aber okay. Prinzipiell hat jetzt die Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat in den Ausschüssen auch dann immer eine Mehrheit. So, und wenn man dann also sagt, okay, dies hier ist jetzt unser Gesetzentwurf, jetzt stimmen wir mal ab und gucken mal, wer stimmt dafür, wer stimmt dagegen, dann ist halt meistens schon klar, okay, der Gesetzentwurf wird durchkommen oder wird nicht durchkommen.
Das ist ja so blöd.
Und dann kommt das Ding halt noch ins Parlament, also in die große, in den großen Plenarsaal, in die Plenarsitzung. Dort werden nochmal die Reden gehalten. Dabei werden aber keine neuen Argumente mehr ausgetauscht. Die Argumente sind alle schon in den Ausschüssen ausgetauscht worden.
Wofür das macht heißt man also, das dann noch?
Ja, für uns.
Ach
für
so.
Uns. Für
toll.
Uns als
Danke
als
für
Volk.
Die Show.
Damit wir wissen, was passiert.
Ja.
Und das ist gar nicht so doof. Weil ich meine, in der Zeit, in der du in deinem Ausschuss sitzt, sitzt deine Kollegin in dem anderen Fachausschuss. Und die dritte Person sitzt im dritten Fachausschuss. Das heißt, man hat wesentlich mehr Zeit, sich mit denjenigen Themen zu beschäftigen, die du als Expertin vertrittst, während die anderen genau ihre ExpertInnen-Themen machen. So, und dann hat man im Bundestag halt nochmal in der Plenardebatte die Argumente, klar.
Ja.
Und das auch in einer ersten Lesung und dann nochmal in einem zweiten Termin und theoretisch auch nochmal im dritten Termin, aber meistens wird der zweite und dritte, also die zweite und dritte Lesung zusammengelegt. Und dann gibt es eine Abstimmung. So, und diese Abstimmung ist dann natürlich wieder ungefähr, also man weiß ja aus dem Ausschuss schon, wie es ungefähr laufen wird. und dann gibt es Abstimmungen, die sind nicht so ganz... ja, wichtig sind sie alle, aber die stehen nicht so im Fokus. Da sind dann im Parlament nur diejenigen wiederum, die auch schon im Ausschuss saßen. Das heißt also, eine Debatte über Gesundheit, schlechtes Beispiel, weil das ist im Moment sehr voll, eine Debatte über Außenpolitik wird dann von den Menschen auch im Parlament nur geführt, die schon im Ausschuss saßen, die Außenpolitik als Kernthema haben. Und das führt natürlich dazu, dass das Königsbild dann immer sehr leer aussieht.
Ja. Okay.
Das bedeutet nicht, dass die anderen Leute in der Zeit nichts tun, sondern die beschäftigen sich mit ihren Fachthemen.
Okay, es wirkte immer so. Ich weiß nicht, ob du Roger, ich weiß nicht, wie der hieß, der so ein Buch geschrieben hat, der saß ein Jahr im Parlament. Ich weiß ja gerade seinen Nachnamen nicht.
Sagt
Und da
mir
meinte
nichts.
er, das Einzige, was Frau Merkel bewegt, ist die Luft beim Ein- und Ausatmen. Und dann habe ich halt so ein falsches Bild auch davon bekommen, dass die Abgeordneten nicht so viel machen. Aber das erklärt natürlich dann einiges, warum sie
Ja.
nicht immer präsent sind. Aber als ich
Ja.
dieses Buch gelesen habe, dachte ich, okay, ist ja mehr Kindergarten und nicht wirklich arbeiten als richtig
Es
schocker.
ist manchmal Kindergarten, aber eher deshalb, weil es immer wieder Menschen gibt, die versuchen, die Geschäftsordnung des Bundestages für sich selbst auszunutzen und damit dann ja, das Parlament versuchen, ein wenig zu untergraben. Das gibt es leider immer wieder, aber prinzipiell sind die Donnerstage und Freitage in Sitzungswochen sehr, sehr lang. Sitzungsbeginn ist meistens um 9 und manchmal ist der Sitzungskalender so voll, dass die letzte Sitzung erst nach Mitternacht endet.
Boah, krass.
Und dann ist es auch zu verstehen, dass die nicht bei jeder
Ja.
Debatte da sitzen. Die
Ja, klar.
AfD hat das ja am Anfang versucht. Als sie ganz neu waren im Parlament, haben sie versucht, genau das Gegenbild abzubilden und bei jeder Debatte vollzählig dort zu sein, um zu zeigen, dass es anders geht. Das ist mittlerweile auch schon nicht mehr so, weil es einfach nicht funktioniert.
Boah.
Und freitags ist dann halt nochmal Plenardebatte, wieder ab 9. Und dann kommt es ein bisschen auf die Woche an. Manchmal ist 14, 15 Uhr Schluss, manchmal 17 Uhr, 18 Uhr. Also das ist dann immer die Frage, wie viel auf der Tagesordnung steht.
Klingt
Ja, und
sehr
dann
anstrengend.
ist es auch. Und
Ja.
Abgeordneter sein heißt wirklich, du stehst auf und bist ab dem Moment Abgeordneter und du gehst, bis du ins Bett gehst, kommst aus dieser Rolle nicht raus. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass du dein Büro hast, in dem Leute für dich arbeiten. Die schreiben zum Beispiel die Antwortentwürfe. Also wenn du jetzt deinem Abgeordneten was schreibst,
Ja,
dann wird
kriegt
er
man
den Brief nicht
sowas.
selber formulieren,
Ja.
sondern er sagt praktisch, hey, ich habe hier den Brief von Anita bekommen, die will das und das, antworte mit der mal das und das. So,
Genau,
dann schreibt
ich
jemand
habe
diesen
schon sowas
Brief.
Automatisches bekommen.
Ja, das ist gar nicht so immer die Frage. Also es gibt auch viele, die wirklich individuell Briefe beantworten. Zumindest wenn du nicht eine Massenvorlage benutzt hast. Das kriegen die spitz. Also wenn du eine Massenvorlage nutzt und nur noch copy-pastest, dann copy-pasten die auch nur noch. Also das kriegen die schon hin. Aber wenn du was Individuelles schreibst, dann kriegst du meistens auch eine individuelle Antwort. Und dann läuft es so, dass die Abgeordneten dann diese Antwort nochmal lesen, im Zweifelsfall ihre Änderungswünsche drunter schreiben. Dann wird das Ganze halt nochmal geändert und dann wird es von der Person, also vom Abgeordneten unterschrieben und dann kriegst du die Antwort. So, und diese ganzen Arbeiten dauern natürlich auch, ne? Also das sind auch Aufgaben, die bewältigt werden wollen. Dann stehen natürlich auch Pressetermine immer mal wieder an. Dann stehen eben auch Hintergrundgespräche an mit verschiedenen Interessensgruppen und die interne Abstimmung innerhalb der Fraktion, was bestimmte Themen angeht und natürlich
Ja.
auch die thematische Einarbeitung in das, was gerade in deinem Fachgebiet so läuft. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Da müssen Gesetzesentwürfe gelesen werden, da müssen Hintergrundrecherchen getan werden. Natürlich haben die auch ihre Helferlein im Hintergrund, die dann Themen für sie zusammenstellen, Dossiers erstellen und so weiter. Aber das kostet alles doch ein bisschen Zeit und Nerven, ja.
Ich wusste, dass Politik nicht einfach ist, aber mir raucht schon der Kopf. Ich würde gerne
Ja.
noch mal auf ein, zwei Punkte eingehen, die
Ja.
von den Abonnenten gefragt worden ist. Hier schreibt einer, mich interessiert der Artikel 20 Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wie kann in der Realität die Volkssouveränität sichergestellt werden? Ja, das haben wir ja ein bisschen schon angeschnitten.
Ja.
Und er meinte, ja, die Antwort gibt ja, es gibt ja Wahlen, aber das würde ich nicht so gelten lassen. Und als Ergänzung hat er geschrieben, was ist bei fehlender Volkssouveränität? Dann, was ist denn der Sinn und Zweck einer Regierung und in einem Staat? Ja, das ist jetzt sehr komplex, die Frage.
Ja, genau. Also da können wir natürlich eine neue Folge draus machen.
Ja.
Ich versuche es mal so. Demokratie ist nicht nur die Mehrheit entscheidet. Demokratie bedeutet auch Minderheitenschutz und Demokratie bedeutet auch Interessensausgleich. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass eine direkte Demokratie diese beiden Aspekte immer sehr in den Hintergrund stellt. Direkte Demokratie bedeutet, die stärkste Gruppe gewinnt. Und das bedeutet am Ende, dass diejenigen, die am meisten Kohle da reinstecken können, um ihre Dinge zu promoten, wie sagt man denn auf Deutsch, in den Vordergrund zu stellen, wie auch immer, dass diejenigen sind, die ihre Interessen durchsetzen können. Minderheitenschutz und Interessensausgleich fallen da vollkommen hinten runter. Ich kann dir ein ganz kleines Beispiel auf Kommunalebene geben. Wenn wir sagen, wir haben auf kommunaler Ebene Bürgerbefragungen und Volksentscheide, also von diesem kleinen Dorf halt, ja. Bei uns zum Beispiel, unsere Gemeinde besteht aus 7 Stadt oder aus 7 Dörfern. Und jetzt macht die Verwaltung hier so eine Befragung, soll im Stadtteil A oder im Dorf A ein Zebrastreifen gebaut werden. Dann gehen nur die Leute vermutlich zur Wahl, die in dem Dorf wohnen. Und allen anderen ist es egal, ob da ein Zebrastreifen hinkommt oder eine Fußgängerampel oder ja nicht. Dann geht es irgendwann in Dorf C um den Hundeplatz. Dann werden nur diejenigen Leute abstimmen, die einen Hund haben. Und diejenigen, die direkt drumherum wohnen und sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Allen anderen ist es wiederum egal. Und diese Probleme sind in der direkten Demokratie sehr, sehr präsent. Und deshalb bin ich keine Befürworterin einer direkten Demokratie. Es gibt
Verstehe.
total coole Vorschläge und es gibt auch total tolle Ideen, wie man das auf kleiner Ebene umsetzen kann. Aber ich meine ganz ehrlich, direkte Demokratie würde ja bei uns in der Familie schon bedeuten, wir stimmen ab. Ja? Und die Mehrheit entscheidet. Und wenn die Mehrheit dafür entscheidet, also ich meine, ich habe 3 Kinder. Wenn die sich zusammentun, dann sind mein Mann und ich in der Minderheit.
Nein, Mist. Also
Ja,
mein Mann und
also.
ich sind noch in der Mehrheit.
Siehst du? Oder ich muss halt anfangen, so viel meine Kinder als Lobbyistin zu beeinflussen, dass die meiner Meinung sind, ja?
Ja, aber
Also
ich
die direkte Demokratie ist aus meiner Sicht ein Ideal, an das wir nicht heranreichen werden, weil die Menschen zu wenig in der Lage sind, sich mit allem zu beschäftigen. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf.
Nein,
Das
das
ist
ist auch
einfach
nicht
ein Fakt.
möglich. Das ist auch
Richtig.
eigentlich gar nicht möglich. Ich kann auch nicht alles wissen.
Richtig.
Ich weiß auch nur, ich bin auch nur Fachidiot in meinem Bereich.
Genau. Und das ist nichts Schlechtes. Das ist das, weshalb unsere Gesellschaft so viel Wohlstand anhäufen konnte, weil wir nicht mehr alle uns um den eigenen Acker kümmern müssen, ja? Sondern es machen ein paar Leute das und ein paar Leute was anderes. Aber du hast vollkommen recht. Die Frage, welche direkt oder dein Abonnent, die Frage, welche Aspekte von direkter Demokratie und aller Macht geht vom Volke aus, wollen wir denn trotzdem drin haben? Die muss immer wieder gestellt werden. Und die Tatsache, dass es jetzt so ist, wie es ist, heißt nicht, dass es für immer so bleiben sollte. Und der Artikel 20 sagt, alle Macht geht vom Volke aus. Die anderen Artikel des Grundgesetzes sagen aber zum Beispiel auch, die Würde des Menschen ist unantastbar und es darf keine Diskriminierung geben aufgrund von Geschlecht, Rasse und so weiter. So, und wenn jetzt der Artikel 20 sagt, alle Macht geht vom Volke aus und das Volk entscheidet, dass in meinem Dorf Leute, deren Nachname mit von anfängt, keinen Platz mehr haben, weil wir alle total sozialistisch sind. Ich weiß, du bist persönlich betroffen. Dann, weißt du, dann ist das erstmal, alle Macht geht vom Volke aus. Ohne Interessensausgleich, ohne Minderheitenschutz. Es ist
Aber
schwierig.
wie kann man Minderheiten schützen, ohne ständig die Mehrheiten zu übergehen? Weil ich habe häufig das
Ja.
Gefühl, dass es auch manchmal dahin kippt, dass wir immer bemüht sind, ganz viele Minderheiten zu schützen und in den Vordergrund zu
Ja.
stellen, was jetzt nicht per se schlecht ist, wie du schon
Mhm.
gesagt hast, aber dass dann die Meinung und die Interessen von den Mehrheiten auch hinten rüberfällt.
Ja, habe ich keine Antwort drauf.
Ja, ist
Ist
komplex,
total,
schon klar,
ja,
aber.
ist total komplex und also es gibt immer wieder Versuche und ich glaube, dass wir da nur besser drin werden können, indem wir verschiedene Dinge ausprobieren. Und die Frage ist eben immer, was ist eigentlich eine Minderheit und was ist eine Mehrheit? Ne? Nur weil Leute sich nicht formieren und ihre Interessen sagen, heißt das ja nicht, dass sie nicht irgendeine Meinung hätten und dass sie nicht irgendwelche Bedürfnisse hätten oder Wünsche an die Gemeinschaft, die sie in irgendeiner Art und Weise ändern wollen. Es ist auch immer fraglich, okay, ist diejenige Gruppe, die gerade lauter ist, eigentlich wirklich die Mehrheit? Oder ist es eigentlich eine Minderheit, die aber sehr laut ist? Und woher kommt das? Also das, ich kann dir keine Antwort geben.
Ja.
Ich glaube, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren müssen, dass wir den Mut haben müssen, diese Dinge auszuprobieren, um festzustellen, was kann funktionieren und was nicht.
Ich glaube, aber definitiv Veränderung brauchen wir so oder so. Ich glaube, ohne Veränderung kommen wir jetzt gerade an dem Punkt, wo wir uns befinden, nicht weiter.
Da würde ich zustimmen. Also das fängt ja alleine schon damit an, dass unser System sehr analog nach wie vor aufgebaut ist und gewisse Entscheidungen digital gar nicht getroffen werden können. Das geht weiter mit so Fragen wie, ist es sinnvoll, dass die Landesparlamente bestimmte Entscheidungen treffen und es dann an den Landesgrenzen harte Veränderungen gibt in den Beschlüssen, ja? Also das sind schon Dinge, da stimme ich dir vollkommen zu. Ein weiter so ist, glaube ich, der falsche Weg. Aber es ist natürlich auch so, und das müssen wir uns einfach eingestehen, es ist immer einfacher, im Nachhinein zu sagen, das war der Punkt, an dem wir das hätten anders machen sollen. Das ist immer im Nachhinein einfacher. Das ist wie beim Börsencrash. Im Nachhinein wussten immer alle, dass er dann kommen würde.
Was würdest du den Zuhörern, Zuschauern gerne zum Schluss mitgeben?
Politik ist kompliziert, aber es ist kein Grund, sich nicht informiert zu halten. Und damit meine ich gar nicht so sehr, dass man für jedes Thema Experte sein müsste. Damit meine ich auch nicht, dass man sich unbedingt politisch informieren oder nein, politisch engagieren sollte. Das ist immer toll und das funktioniert gerade auf kommunaler Ebene, wie ich finde, auch sehr direkt. Also bei uns ist es so, wenn du in den Ortsbeirat gehst, dann bist du da, also du darfst nicht mit abstimmen, aber du darfst genauso mit diskutieren wie alle Leute, die dort irgendein Mandat haben.
Also hier bei uns auch.
Ja, und das ist großartig und das würde ich auch nicht missen wollen. Und ich finde es zum Beispiel auch immer noch großartig, dass man dafür keine Vorabüberprüfung braucht, dass da keine Polizei davor stehen muss. Also, dass unser System wirklich so offen ist, dass wir einander so dolle vertrauen, dass das geht. Ja, das ist ja auch nicht normal. Das würde ich den Leuten gerne mitgeben. Und das Zweite ist, Nachfragen ist total sinnvoll. Die Abgeordneten zur Rede stellen ist auch sinnvoll. Aber bleibt auf einem empathischen Weg. Man kann sehr hart in der Sache diskutieren, ohne unter die Gürtellinie zu gehen. Und das ist etwas, was wir manchmal vergessen. Dann bezeichnen wir Leute als Schweine oder schlimmer, weil sie eine bestimmte politische Meinung vertreten. Und das ist aber eine Verletzung, die eigentlich nicht mehr auf die Politik hinzielt, sondern
Nein.
die Person verletzen will.
Ja.
Und das ist mies. Das ist kein Weg, den wir gehen sollten, erst recht nicht auf lange Zeit, aber auch jetzt im Kurzen. Einander wahrnehmen ist total wichtig und ich glaube, dass das in beide Richtungen funktioniert.
Auf jeden Fall.
Dass sowohl die Abgeordneten die Bevölkerung wahrnehmen, als auch die einzelnen Menschen sich wirklich klar machen, okay, diese Person soll da gerade auch Entscheidungen treffen, die auch für sie selber nicht einfach sind. Und die ringen damit genauso wie alle anderen und können eigentlich auch nur gucken, okay, welche Fakten kenne ich, welche Positionen sind für mich einleuchtend, welche nicht, welche vertrete ich selber, wovon bin ich selber betroffen. Und das ist das Nächste. Abgeordnete sind nach wie vor Menschen. Und das hat alle Vorteile, die es hat, und das hat alle Nachteile, die es hat. Ob wir uns lieber von Robotern regieren lassen wollen, kannst du ja mal mit jemandem besprechen, der ein IT-Spezialist ist, ein Spezialist für künstliche
Intelligenz. Ja, vielleicht mag sich ja jemand jetzt melden.
Genau.
Sehr gerne.
Das würde mich dann sehr interessieren. Ja.
Aber ich unterstreiche deinen Punkt. Wir sollten aufeinander zugehen und nicht ständig, also nicht aufeinander zugehen in dem Sinne, dass man aufeinander drauf
geht. Nicht aufeinander losgehen.
Nicht aufeinander losgehen, aufeinander zugehen und auch mal die Hand reichen. Und ich weiß, ich ärgere mich auch ziemlich über manch andere Sachen, aber ja, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Der Mensch ist der Mensch und politische Entscheidung ist nicht der Mensch alleine. Also darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Ebenen. Ich danke dir für dieses interessante Interview. Ich hoffe, der ein oder andere konnte was lernen. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel lernen, was ich noch nicht wusste.
Ich
würde mich auch, habe jetzt richtig Lust, mich tiefer gehen, damit zu beschäftigen, ja, ehrlich gesagt. Was kann ich dir noch Schönes aus meinem Laden mitgeben? Also irgendwie möchte ich dir noch was mitgeben.
Oh, also du hast im Hintergrund, wir machen das Ganze ja mit Video, du hast da so eine schöne Pflanze. Das ist vermutlich deine private, die du nicht aus dem Laden mitgibst. Aber die
ja,
das
ist meine private, aber ich kann dir das auch sehr gerne geben. Das ist ein Fikus und ich mag den sehr gerne.
Ja, ich habe auch einen, aber der ist bloß, ich sag mal, ein Viertel von deinem oder sowas. Und ich glaube, der könnte ein großes Geschwister.
Ja, die muss man gut behandeln.
Ja, so. Ich behandle meinen sehr gut, dachte ich bis.
Dachten wir auch, aber die sind sehr sensibel. Sehr sensibel.
Ja, okay.
Alles klar.
Vielleicht
ich danke
muss ich
dir.
Noch
ich danke
sehr
dir. Ich
gerne.
Wünsche dir noch einen schönen Tag und ich wünsche den Zuhörern auch eine schöne Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.